heißt, der Freibetrag schmilzt bis zu einem gewissen Punkt letztendlich ab. Also wenn der Veräußerungsgewinn über 181.000 ist, dann habe ich eigentlich keinen Freibetrag mehr. Deswegen ist es oft so, wenn man mehr Gewinn erzielt, dass das deutlich interessantere nicht der Freibetrag ist, sondern der sogenannte halbe Steuersatz.
Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nachfolgen im Mittelstand. Heute mit Lukas Koch, Steuerberater in der J&P-Gruppe mit Stammsitz in Dautphetal. Ihr habt da ein sehr schönes neues Gebäude gebaut. Lukas, stell dich doch kurz vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Warum hast du jetzt gerade diesen Berufswunsch gehabt, Steuerberater zu werden?
Hallo Timo, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin 33 Jahre alt, bin Steuerberater bei der J&P-Gruppe, seit 2020 bei der J&P-Gruppe, war vorher nochmal in einem anderen Steuerbüro und davor 10 Jahre lang beim Finanzamt, haben wir ja schon mal kurz drüber gesprochen. Also da habe ich verschiedene Bereiche, habe ein duales Studium beim Finanzamt gemacht zum Diplom-Finanzwirt und habe dann verschiedene Bereiche durchlaufen, also Gewerbetreibende geprüft, Betriebsprüfung, war Dozent in Rothenburg an der Fulda, war in der Oberfinanzdirektion und beim Hessischen Finanzministerium und habe so relativ viel vor meinem Wechsel in den Steuerberuf sehen können.
Sozusagen auf der anderen Seite. Genau. Ich habe ja selbst auch eine Lehre im Steuerbüro damals gemacht. 1989 habe ich angefangen, bin dann auch in die freie Wirtschaft gegangen. Und trotzdem, also diese Lehre im Steuerbüro oder in dem Bereich, die wollte ich nicht missen. Das ist wirklich, glaube ich, eine der besten kaufmännischen Ausbildungen, weil man sehr viel Wissen hat über verschiedene Themen. Und jetzt kommst du zum Finanzamt und überlegst dir dann, nee, da gefällt es mir nicht, ich gehe lieber jetzt in ein Steuerbüro. Wie kommt sowas?
Ja, beim Finanzamt war es auch eine angenehme Zeit. Man hat viel sehen können, also auch auf der so anderen Seite sehen können. Mhm. Man weiß jetzt auch so ein bisschen, wie die Verfahren laufen, wo so vielleicht auch die Prüfungsschwerpunkte sind. Also das Wissen, was ich beim Finanzamt gewonnen habe, möchte ich auf jeden Fall nicht missen. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich für die tägliche Praxis im Steuerberuf. Das war dann irgendwann im Laufe der Zeit, war es so, dass man gesagt hat, okay, jetzt habe ich auch schon sehr viel auf der Finanzamtsseite gesehen, habe dann die Steuerberaterprüfung gemacht, die ja auch nicht ohne ist von den Quoten her.
Ja.
Und habe mir dann gedacht, naja, wenn du schon die Zeit und das Monetäre rein investiert hast in die Steuerberaterprüfung, dann kannst du auch Steuerberater werden und habe mir das mal angeschaut und fand das einfach vielschichtig. Also die Beratung beim Mandanten, die Probleme beim Mandanten, die man tagtäglich lösen kann und einfach der enge Kontakt. Beim Finanzamt prüft man immer relativ weit aus der Ferne. Also man kennt natürlich die aus Finanzamtssicht die Steuerpflichtigen nicht so gut. Und die Mandanten hat man ja einen sehr engen Einblick. Ist ja so ein bisschen wie beim Arzt, nur mit Steuern. Also manchen Personen ist ja das Geld auch sehr wichtig und da versuchen wir einfach das Beste auch rauszuholen, ja.
Ja, ihr seid ja eine relativ große Kanzlei. Damals, als ich angefangen habe, das war im Prinzip so ein Einzelkämpfer, Steuerberater. Und mittlerweile zeigt sich, dass die großen Kanzleien viele kleine auch übernehmen, weil die kleinen auch, glaube ich, so das Gesamtportfolio gar nicht so gut abdecken können.
Genau, wir sind sehr groß mit im Landkreis Marburg-Biedenkopf mit den Standorten, wie du schon gesagt hast, Dautphetal, Marburg auch und Gießen. Gerade in Marburg sind wir erst seit gut 2 Jahren vertreten und auch stark am Wachsen. Da sieht man auch sozusagen, dass bei großen Kanzleien kann man viel abdecken. Also auch das heutige Thema kann man viel besser in einer großen Kanzlei bewerkstelligen als in einer kleineren, weil wir noch Rechtsanwälte haben, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater in Bezug auf Bewertungen vielleicht. Das heißt, man kann so eine Unternehmenstransaktion gerade im Zug auf das Thema vielleicht auch Due Diligence, was wir vielleicht später noch ansprechen werden, viel besser abdecken in der Größe mit der entsprechenden Manpower.
Genau, wir kommen zum Thema Steuern in der Unternehmenstransaktion. Zum einen, was muss ein Verkäufer versteuern? Welche Steuern fallen an? Welche Freibeträge gibt es vielleicht? Und dann gehen wir mal leicht über das Thema Tax Due Diligence, also die Prüfung eines Käufers des Unternehmens in Bezug auf Steuern ein und schauen mal, wie es läuft. Gleich die erste Frage, welche Steuern fallen also an, wenn ich mein Unternehmen verkaufen möchte? Und gibt es da Unterschiede in dem Bezug, wenn ich eine GmbH verkaufe oder wenn ich ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft verkaufe?
Das ist eine gute Frage, genau, da gibt es erhebliche Unterschiede. Also ob ich jetzt ein Einzelunternehmen verkaufe oder eine GmbH. Gerade viele betrifft ja auch das Einzelunternehmen oder auch die Personengesellschaft ist ja durchaus auch eine Unternehmensform, die verkauft werden kann. Beim Einzelunternehmen ist es ja so, gerade dass es Freibeträge gibt, steuerliche Begünstigungen, da macht es einen Unterschied, wie alt bin ich. Also oft steht ja der Unternehmensverkauf auch an, wenn man vielleicht kurz vor dem Renteneintritt ist oder ein gewisses Alter erreicht hat. Da ist es so, dass die primären Steuern, die anfallen beim Unternehmensverkauf, ist sozusagen die Einkommensteuer, also die Steuer auf den Verkaufsgewinn. Das heißt, wenn man den entsprechenden Gewinn beim Verkauf erzielt, muss der Einkommensteuer unterworfen werden. Und da ist es so beim Einzelunternehmen, dass man, wenn man über 55 Jahre alt ist, gewissen Freibetrag hat und auch die Möglichkeit hat, den sogenannten halben Steuersatz oder mäßigen Steuersatz in Anspruch zu nehmen.
Und die Freibeträge, wie hoch sind die ungefähr?
Die Freibeträge richten sich eher an kleinere Unternehmen, würde ich jetzt sagen, weil der Freibetrag beträgt 45.000 Euro, wird nur gewährt, wenn man über 55 Jahre alt ist oder dauernd berufsunfähig, ist noch so eine Möglichkeit unter 55. Der Freibetrag schmilzt aber auch ab, wenn der Veräußerungsgewinn über 136.000 Euro beträgt. Das heißt, beträgt der 140.000 der Veräußerungsgewinn, so habe ich nur noch 41.000 Freibetrag. Das heißt, der Freibetrag schmilzt bis zu einem gewissen Punkt letztendlich ab. Also wenn der Veräußerungsgewinn über 181.000 ist, dann habe ich eigentlich keinen Freibetrag mehr. Deswegen ist es oft so, wenn man mehr Gewinn erzielt, dass das deutlich interessantere nicht der Freibetrag ist, sondern der sogenannte halbe Steuersatz.
Ja, und den Gewinn aus dem Unternehmensverkauf ermittelt man im Prinzip quasi Kaufpreis, den man erzielt, abzüglich mehr oder weniger das Eigenkapital wahrscheinlich.
Genau.
Bei Personengesellschaften.
Genau, bei Personengesellschaften und bei Einzelunternehmen ist es mehr oder weniger der Verkaufspreis, den der Käufer an den Verkäufer entrichtet, abzüglich des Eigenkapitals, was ich in meiner Bilanz stehen habe.
Ja. Und der halbe Steuersatz, wird der in jedem Alter gewährt oder auch nur bei 55-Jährigen oder älter als 55-Jährigen? Und kann ich 10 oder 20 Unternehmen dann verkaufen und bekomme den jedes Mal?
Ja, also es ist so, dass man unterscheidet zwischen einem laufenden Gewinn und einem Veräußerungsgewinn. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nur Teile meines Unternehmens verkaufe und nicht das gesamte Unternehmen, dann hätte ich keinen Veräußerungsgewinn. Warum ist die Unterscheidung so wichtig zwischen laufender Gewinn und Veräußerungsgewinn? Das wird erstmal grundsätzlich, der laufende Gewinn wird ja ganz normal versteuert, wie mein laufender Gewinn, der Name sagt schon. Der Veräußerungsgewinn, der ist grundsätzlich schon begünstigt, auch wenn ich unter 55 Jahre alt bin, mit der sogenannten Fünftelregelung. Die Fünftelregelung ist recht komplex zu erklären, aber ist in der Praxis was man auf jeden Fall im Einzelfall betrachten sollte, weil es je nach Steuergestaltung möglich ist, durch die Fünftelregelung sogar Steuereffekte zu erzielen von über 100% Steuersparnis.
Okay.
Also das glaubt man erstmal gar nicht. Das heißt, vielleicht investiert man 100%, also man investiert 100.000 und es kann sein, dass man 110.000 Euro Steuersparnis dadurch hat.
Okay.
Das heißt, das ist so ein spezieller Fall bei Fünftelregelung, das gibt es auch bei Abfindungen und halt auch beim Unternehmensverkauf, wenn ich unter 55 bin oder auch über 55 bin. Der Vorteil über 55 ist dann noch der sogenannte halbe Steuersatz.
Das ist aber getrennt von der Fünftelregelung zu sehen.
Genau, das ist die Fünftelregelung, die kann ich immer in Anspruch nehmen. Das kann auch sein, dass die Fünftelregelung ins Leere läuft. Wenn ich sehr viele andere Einkünfte noch neben meinem Veräußerungsgewinn habe, dann bringt mir die Fünftelregelung relativ wenig. Wenn ich jetzt kein Einkommen mehr habe, das heißt, ich verkaufe beispielsweise mein Unternehmen am 2. Januar, dann habe ich vielleicht das ganze Jahr gar keine weiteren Einkünfte und dann würde sozusagen geschaut werden, ich verkaufe mein Unternehmen für mit einem Gewinn von 200.000, dann wird das durch 5 geteilt, dann habe ich einen Gewinn von 40.000, wird geguckt, was ist die Steuer darauf, die ist dann nicht so hoch natürlich wie auf 200.000 und die Steuer wird dann mal 5 gerechnet. Das heißt, ich habe dadurch vielleicht eine enorme Steuerersparnis. Das ist aber noch was anderes wie der halbe Steuersatz. Der halbe Steuersatz, den kann ich beantragen, wenn ich auch über 55 Jahre alt bin oder dauernd berufsunfähig. Dann ist es so, das bringt mir gerade viel, wenn ich auch viel laufendes Einkommen noch nebenbei habe oder beispielsweise einen sehr hohen Veräußerungsgewinn erziele, dann zahle ich nicht den vollen Steuersatz von vielleicht 45% plus Soli plus vielleicht Kirchensteuer, sondern dann zahle ich nur 56% des hohen Steuersatzes. Nicht ganz halb, aber fast halb.
Ja, ja. Aber halber Steuersatz prägt sich bei den Leuten ganz gut ein. Genau. Letztendlich kommt man dann meistens auf so einen Steuersatz von 25-30% an in solchen Fällen.
Genau, ja. Richtig. In der Regel ist das so 26-27% vom Steuersatz plus minus. Und du hattest noch die Frage gestellt, kann ich das machen, wenn ich mehrere Firmen habe? Da ist es ganz wichtig zu wählen, dass dieser Freibetrag, über den wir gesprochen haben, von 45.000 und der sogenannte halbe Steuersatz, die kann man nur einmal im Leben wählen. Deswegen ist die Wahl wichtig. Und man kann auch nicht sagen, zum Beispiel, ich verkaufe mein Unternehmen jetzt dieses Jahr für 100.000 Euro und in 5 Jahren verkaufe ich mein anderes Unternehmen für 500.000 Euro Gewinn, dass ich dann sage, ach, ich wollte den vor 5 Jahren gar nicht haben, ich nehme den jetzt, dann ist rum. Deswegen ist die Wahl immer weise zu wählen. Und das gilt auch für Personengesellschaftsbeteiligung. Also zum Beispiel kann man das auch differenziert machen. Also ich kann zum Beispiel einen Anteil einer Personengesellschaft verkaufen, da den Freibetrag vielleicht wählen und dann mein Einzelunternehmen verkaufen und da den halben Steuersatz wählen. Also die beiden Anträge stehen nicht im Zusammenhang miteinander.
Also ist schon ein komplexes Thema. Da ist ein guter Steuerberater sehr wichtig für den Verkäufer. Und jetzt gehen wir mal auf die Käuferseite. Jetzt möchte ich ein Unternehmen kaufen und habe zwei gleichwertige Angebote. Das eine ist eine GmbH, das andere ist eine GmbH, ein Co-KG vielleicht, eine Personengesellschaft. Beide kosten vielleicht 3 Millionen. Wie ist das? Kann ich da ein Steuersparmodell aufsetzen? Oder welche Wahl würdest du treffen bei den beiden Gestaltungen?
Aus Käufersicht ist es jetzt sinnvoller, wir haben ja die Verkäufersicht bei der GmbH noch gar nicht so betrachtet. Aber deine Frage zielt ja auf die Käufersicht hinaus. Was ist für den Käufer sinnvoller, der Anteil an der GmbH und Co. KG oder die GmbH? Und da muss man aus steuerlicher Sicht sagen, ganz klar die GmbH und Co. KG, weil dort Abschreibungspotenzial ist. Genauso wie beim Einzelunternehmen, worüber wir uns eben unterhalten haben, ist es so, dass beispielsweise, du hast jetzt gesagt, für 3 Millionen kaufe ich das Unternehmen. Dann schaut man, wie viel stille Reserven stecken vielleicht noch in einem Grundstück, in einem PKW, in anderen Dingen. Sagen wir mal 1 Million noch, hohe stille Reserven. Dann würden ja 2 Millionen des Kaufpreises auf den sogenannten Firmenwert entfallen. Und die stillen Reserven auf die Grundstücke oder anderen Wirtschaftsgüter schreibe ich ganz normal mit den Restnutzungsdauern ab. Und den sogenannten Firmenwert in Höhe von 2 Millionen, den kann ich ja dann auch abschreiben. Also kaufe ich ein gewerbliches Unternehmen, sind das gesetzlich fixiert 15 Jahre. Das heißt, ich schreibe ihn auf 15 Jahre ab. Und kaufe ich beispielsweise ein freiberufliches Unternehmen, also ein selbstständiges Unternehmen, eine Arztpraxis, ein Steuerbüro, dann ist es die tatsächliche Nutzungsdauer, also vielleicht irgendwas zwischen 5 und 10 Jahren. Das heißt, da habe ich sogar noch mal schnelleres Abschreibungspotenzial. Ja. Wohingegen bei der GmbH ja der komplette Wert die Anschaffungskosten bildet und da habe ich keine steuerliche Begünstigung im ersten Schritt.
Ja, ja. Also da würde ich mich also für die GmbH und Co. KG ganz klar entscheiden, um die zu kaufen, um entsprechendes Abschreibungspotenzial zu generieren. Manchmal weiß das auch ein Verkäufer und setzt natürlich den Kaufpreis dann vielleicht nicht auf 3 Millionen, sondern auf 3,5 Millionen an. Aber das sind halt die Feinheiten, die im Prozess sind. Gehen wir nochmal zurück auf die GmbH, wenn ich die verkaufe, aus Verkäufersicht. Welche Steuern fallen in dem Fall an?
Genau, bei der GmbH ist es so, dass ich ja dann in der Regel nicht meine Wirtschaftsgüter verkaufe, sondern den sogenannten Share. Also das sind ja die Begriffe Share Deal und Asset Deal. In der Regel wird der Verkäufer es bevorzugen, einen sogenannten Share Deal zu machen. Das heißt, er wird die GmbH-Anteile verkaufen. Die GmbH läuft ganz normal weiter, die bekommt es erstmal nicht mit. Der Gesellschafter wechselt ja nur, wird ausgetauscht. Und beim sogenannten Share Deal ist es so, dass ich da beispielsweise, ich mache 1 Million Gewinn mit dem Verkauf meiner GmbH und dann muss ich nur 60% versteuern nach dem sogenannten Teileinkünfteverfahren. Das heißt, 40% meines Verkaufs sind schon mal steuerfrei und die verbleibenden 60%, die versteuere ich dann mit 42% plus Soli. Das heißt, am Ende geht man da so raus auf 27-28%. Ist ungefähr ähnlich vielleicht wie beim halben Steuersatz, über den wir gesprochen haben. Aber da ist der Vorteil bei einer GmbH auch, diese Begünstigung kriege ich auch unter 55 Jahre. Und diese Begünstigung kriege ich auch, wenn ich nur Teile verkaufe. Also es kann ja auch sein, dass ich einen 100%igen GmbH-Anteil habe und ich möchte 50% verkaufen. Wohingegen ich bei einer Personengesellschaft oder beim Einzelunternehmen immer alles verkaufen muss, um in die Begünstigung reinzulaufen.
Ja, ja, genau. Und im Gegensatz zu dem Share-Deal, beim Asset-Deal wäre es im Prinzip so, dass das Unternehmen den Gewinn einstreicht, die GmbH, und den auch komplett mit Körperschaftsteuer dann belegen muss.
Genau. Wenn er zum Beispiel der Käufer, hatten wir ja eben kurz drüber gesprochen, für den Käufer wäre es interessant, den Asset-Deal zu wählen.
Genau.
Der wird auch sich das was kosten lassen, die Steuersparnis, aber in der Regel ist es nicht so lukrativ für den Verkäufer, den Asset-Deal zu wählen, weil dann ja, wie du schon sagtest, in der GmbH der komplette Gewinn mit 30% versteuert wird. Der steckt dann in der leeren Verkäufer GmbH und muss ja irgendwie noch an den Verkäufer gelangen. Das heißt, der muss noch ausgeschüttet werden, sodass man am Ende bei einer Steuerbelastung von roundabout 47% ist. Also sehr unlukrativ für den Verkäufer dann der erste Deal.
Ja, das ist richtig. Jetzt haben wir ja oftmals auch noch besondere Konstellationen, zum Beispiel diese Holding-Konstrukte. Heißt jetzt nicht ich als natürliche Person verkaufe ein Unternehmen, sondern eine GmbH verkauft eine Tochter GmbH. Wie ist das steuerlich zu sehen?
Das ist besonders lukrativ, wenn die nicht die natürliche Person, also nicht ich halte die GmbH, sondern meine Holding hält die operative GmbH. Dann ist es besonders lukrativ, weil dann ich nicht auf den Verkauf 27% zahle, sondern der Verkäufer ist ja die Holding GmbH.
Ja.
Die Holding GmbH bekommt die Millionen Gewinn durch den Verkauf. Da sind 95% nach 8b KStG steuerfrei. Das heißt, ich versteuere nur 5% meines Gewinns und das auch nur mit 30% im ersten Schritt, also nur mit Körperschaftssteuer, Soli, Gewerbesteuer. Das heißt, ich habe eine Steuerbelastung von 1,5%.
Mhm.
Im Vergleich zum Verkauf im Privatvermögen spare ich mir 25%. Das heißt, verkaufe ich meine Firma mit 1 Million Gewinn, spare ich mir 250.000. Die liegen dann zwar in der Holding GmbH, doch wenn ich das Geld sozusagen nicht ad hoc brauche privat, kann ich das ja wieder reinvestieren. Das heißt, ich kann 250.000 Euro mehr reinvestieren und aus den Erträgen dann sozusagen auch den Lebensunterhalt bestreiten.
Ja, das ist eine geschickte Variante. Das sieht man in letzter Zeit öfter. Auch wenn Unternehmen gekauft werden, werden die nicht von der natürlichen Person gekauft, sondern man bildet erstmal eine GmbH oder GmbH und Co. KG, eigentlich seltener. Um dann die Shares entsprechend zu kaufen. Und das hilft nachher. Man hat im Prinzip so eine Vermögens-GmbH dann in der Holding und kann das Geld, was man bekommt, die 3 Millionen, die braucht man ja nicht sofort, die kann man dann entsprechend investieren in Vermögensanlagen oder wie auch immer und kann sich auch zur Not ein Gesellschaftergehalt auszahlen oder sowas. Ja?
Genau.
Um daraus seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Genau, richtig. Was man natürlich noch beachten muss, ist, dass das, wie du schon sagst, es werden jetzt vermehrt GmbHs direkt in die Holding gekauft. Das ist positiv, weil wenn man jetzt sagt, okay, ich bekomme jetzt heute ein gutes Angebot, 3 Millionen, möchte einen Käufer für meine GmbH geben, dann haben wir es auch schon erlebt, dann kommt jemand zu uns und sagt, da gibt es doch dieses Holding-Modell.
Ja.
Können wir das nicht noch schnell machen? Kann ich nicht noch schnell in die Holding gehen und dann zahle ich nur 1,5% Steuern? Und da müssen wir dann immer sagen, das ist ein bisschen spät. Also man muss in die Holding ja vorher gehen. Also es gibt immer Wege in die Holding, aber das sollte man sich frühzeitig überlegen, im Optimalfall vielleicht zu Beginn, wenn man an seine Firma glaubt. Und dann hat man gar keine Probleme, wenn man die GmbH schon in der Holding gegründet oder gekauft hat, bringt man sie später ein, gibt es ja die sogenannte 7-jährige Sperrfrist, die man abwarten muss, wo man quasi jedes Jahr 1/7 in diesen Steuergenuss, das ist der 1,5% Versteuerung, reinwächst.
Ja. Ja, das ist auch eine gute Sache, gerade jetzt beim Unternehmensverkauf. Viele, die jetzt ein Unternehmen geführt haben, die es dann irgendwie verkaufen wollen, weil es in der Familie vielleicht keinen Nachfolger gibt, die wollen damit auch ihr Rentendasein bestreiten mit den Erlösen. Und das ist ein wichtiger Baustein für die, um später dann auch vernünftig weiterleben zu können. Viele haben sich schon abgesichert, aber als Unternehmer, gerade am Anfang, da steckt man viel Geld ins Unternehmen, denkt nicht an Altersvorsorge und glaubt, ja, der Kaufpreis, der wird das schon richten. Wenn es funktioniert, ist gut. Wenn der Kaufpreis nicht ganz so hoch ist, ist es schwierig. Und wenn ich dann aber auch noch Steuern sparen kann, ist das nochmal ein zusätzliches Zuckerle. Ja, das war schon ziemlich wertvoll, glaube ich, für unsere Hörer in dem Bereich Versteuerung. Der zweite Bereich, über den wir sprechen wollen, ist die Tax Due Diligence. Due Diligence ist ein Zungenbrecher. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass das Unternehmen von der Käuferseite geprüft wird. Und da gibt es verschiedene Bereiche. Zum einen gibt es den juristischen Bereich, dann gibt es den Wirtschaftsbereich, dann gibt es den Tax, also den Steuerbereich und oftmals auch ESG-Bereich. Jetzt kommt immer mehr. Was ist eine Tax Due Diligence?
Genau, das Thema Due Diligence hast du ja, glaube ich, schon mit meinem Kollegen Michael Lenz in der ersten Folge besprochen.
Ja, genau.
Mhm. Jetzt der Fokus auf der Tax Due Diligence.
Ja, Michael ist ja Wirtschaftsprüfer, also genau. Der hat ja einen anderen Fokus gesetzt. Deswegen finde ich es ganz gut, dass wir jetzt auf die steuerliche Seite, die für viele Menschen eigentlich nebensächlich ist, aber doch ein wichtiges Gewicht auch in der Due Diligence hat.
Genau, in der Regel gibt es ja auch die in Unternehmenskaufverträgen die Steuerklausel, auf die wir vielleicht nochmal kommen.
Mhm, ja.
Deswegen, aber die Steuerklausel an sich spricht einen nicht frei davon, keine Tax Due Diligence zu machen. Also das ist ein essentieller Bestandteil von einem Unternehmensverkauf letztendlich. Oder letztendlich eher von einem Unternehmenskauf, weil der Käufer schaut sich ja das zu verkaufende Unternehmen an, stecken dort Risiken drin oder nicht. Da ist es so letztendlich, dass das der Steuerberater machen sollte. Der schaut sich die Steuererklärung, Steuerbescheide, Bilanzen der letzten 3 bis 5 Jahre in der Regel an, beziehungsweise alle offenen Jahre, kann auch ein bisschen mehr noch sein. Schaut, sind da steuerliche Risiken drin? Gibt es irgendwelche Besonderheiten, die zu beachten sind? Und da gibt es ja immer gewisse Themen, die schwerpunktmäßig geprüft werden. Also zum Beispiel Bewertung von unfertigen Leistungen ist ein Thema, Rückstellungen und auch gerade das Thema Pensionsrückstellung, weil ja wenig Käufer Interesse haben, eine GmbH beispielsweise zu kaufen, wo der Verkäufer noch eine Pensionsrückstellung drin hat.
Ja, Bewertung sagst du, also wenn ich jetzt teilfertige Leistungen habe oder Vorratsvermögen, schaut der Steuerberater in der Due Diligence auch dann ganz genau, wie ist das denn bewertet worden oder sagt er, naja, das könnte einigermaßen so sein?
Ja, in der Regel, man kann sich natürlich nicht jede Position jeder Jahre anschauen, aber diese genannten Schwerpunktthemen sollte man sich schon anschauen, also wie hat das verkaufende Unternehmen oder der Steuerberater des verkaufenden Unternehmens, wie hat er die unfertigen Leistungen bewertet? War das ungefähr geschätzt, was nicht so gut wäre? Weil es kann ja auch sein, dass das Finanzamt kommt. Also das Unternehmen hat immer versucht, Steuern zu sparen, also hat die unfertigen Leistungen nicht so hoch angesetzt. Und dann kommt irgendwann das Finanzamt und sagt, naja, deine unfertigen Leistungen, die waren ja wesentlich höher. Und dann kommen die Steuernachzahlungen für die Jahre. Deswegen sollte man schon auch plausibilisieren, ist das denn richtig, was da angesetzt worden ist, oder ist das wirklich weit entfernt von der Realität?
Der normale Unternehmer ist ja oftmals geprägt, Steuern zu sparen in seinem Unternehmensleben. Das heißt, er versucht, sein Gesellschaftergehalt oder Geschäftsführergehalt relativ hoch anzusetzen, hat vielleicht einen Porsche und einen Ferrari im Unternehmen aktiviert. Die Miete, die er irgendwo für die Immobilie, die er vielleicht im Privatvermögen hält, ist vielleicht ein bisschen nicht ganz passend angesetzt. Habt ihr solche Erfahrungen auch und schaut ihr da in der Tax Due Diligence auch genau nach?
Genau, das, was du ansprichst, ist auch ein Schwerpunktthema. Das ist ja die sogenannte verdeckte Gewinnausschüttung, die immer lauert. Das ist auch ein Thema, was man immer betrachten muss. Also jede Beziehung zwischen GmbH und ehemaligen oder dann noch aktuellen Gesellschafter, Geschäftsführer. Es ist ja auch so, wenn das ein sogenannter beherrschender Gesellschafter, Geschäftsführer mit über 50% ist, dann kann das ja sogar klar motiviert sein, indem man alles Private in die GmbH verlagern will, um Steuern zu sparen. Aber es muss ja gar nicht motiviert sein. Es kann zum Beispiel sein, der hatte ein Gehalt von 5.000 im Monat und hat das auf 10.000 im Monat erhöht. Und das ist auch noch absolut fremdüblich. Aber er hat das nie einen Vertrag gemacht oder nie ein Protokoll oder Beschluss gemacht. Und dann fehlt es an einer im Vorhinein geschlossenen Vereinbarung. Und wenn das Finanzamt dann kommt und dieser Beschluss kann nicht vorgelegt werden, selbst dann ist das auch eine verdeckte Gewinnausschüttung. Das heißt, man muss auch immer schauen, im Rahmen von einer Tax-Due-Diligence, liegen denn zu allen Leistungsbeziehungen zwischen GmbH und Gesellschafter auch die vertraglichen Beziehungen vor? Also halten die dem sogenannten Fremdvergleich stand? Und da ist es immer ein Problem, dass oft irgendwas gemacht wird. Es gibt die Verträge nicht oder, wie du schon gesagt hast, man versucht, alle Firmen oder alle Fahrzeuge der kompletten Familie über die GmbH abzuwickeln. Ja. Das kommt dann so ein bisschen wie ein Boomerang zurück im Rahmen des Verkaufs.
Ja. Ja. Jetzt ist es so, das Unternehmen wurde verkauft und es kommt eine Betriebsprüfung für Zeiten vor dem Verkauf. Aus der Betriebsprüfung stellt der Mensch vom Finanzamt fest, das Unternehmen hat eine Steuer von 100.000 Euro zu wenig abgeführt und fordert diese natürlich nach. Von wem fordert das Finanzamt diese Steuer nach und wie sind Ausgleichsmechanismen zu sehen zwischen Verkäufer und Käufer?
Das kommt dann wieder auf die Unternehmensform an letztendlich. Bei einem Einzelunternehmen ist es ja auch die Einkommensteuer involviert, aber oft, wenn eine GmbH verkauft wird, dann bleibt ja die Steuerbelastung komplett auf Ebene der GmbH. Das heißt, das Finanzamt richtet die kauft die Firma 2024, die GmbH, die Betriebsführung kommt für 2020 bis 2022 und dann bekomme ich ja als Käufer der GmbH, als GmbH die Nachforderungsbescheide, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer und vielleicht auch Umsatzsteuer zugesendet. Das heißt, ich als Käufer muss dann auch die Steuern daraus nachzahlen und da ist es ja oft so, dass es die sogenannten Steuerklauseln in den Unternehmenskaufverträgen gibt, dass der Verkäufer sich verpflichtet, wenn eine Betriebsprüfung kommt und die Steuernachzahlungen resultieren aus Vorjahren, wo er noch die Verantwortung hatte, wo er auch Geschäftsführer war, wo er auch die Bilanzen zu vertreten hat, dass er dann sagt, okay, lieber Käufer, ich gleiche dir dann diese Steuernachzahlung aus.
Das macht er sicherlich nicht gerne, aber ein Käufer besteht in der Regel auf solche Klauseln, das sind Garantieklauseln im Vertrag. Ja. Aber dann bräuchte ich ja eigentlich keine Tax Due Diligence, weil als Käufer bekomme ich es ja ausgeglichen. Schwierig wird es natürlich, wenn der Verkäufer sagt, nö, ich bezahle dir das nicht. Ne?
Genau, letztendlich das Finanzamt, dem ist das ja ziemlich egal. Also die werden sich erstmal an die GmbH richten und werden auch das Geld einfordern und auch dann bekommen, wenn es da ist. Und dann hat man ja die Probleme wieder mit der zivilrechtlichen Anforderung. Kann ja auch sein, der Verkäufer hat das Geld gar nicht mehr oder ist vermögenslos. Dann kann ich noch so viele Klauseln haben, dann kriege ich das nicht mehr wieder. Deswegen ist es wichtig, dass man auch diese Tax Due Diligence ordentlich macht, auch wenn man die Steuerklausel hat, die man immer haben sollte. Und da ist auch zu erwähnen, dass die Steuerklausel, der Käufer hat daran ein Interesse, die Steuerklausel zu haben, aber auch der Verkäufer sollte sich ausreichend Rechte darin sichern. Zum Beispiel, dass er im Rahmen der Betriebsprüfung mitwirken kann, dass er gegen Betriebsprüfungsbescheide Einspruch einlegen kann, weil es kann ja auch ein Interessenkonflikt sein. Zum Beispiel, ich habe die GmbH in 24 gekauft und die Betriebsprüfung ist 2022 bis 24 und dann sage ich zur Betriebsprüfung, okay, wir verlagern Gewinn nach 23 und dadurch sparen wir den in 24. Da muss man ja auch immer gucken, was ist denn wirklich der Steuerschaden, der ausgeglichen werden muss.
Ja, das ist manchmal nicht ganz einfach in den Verhandlungen zwischen Käufer und Verkäufer. Wer darf welche Mechanismen in Gang setzen, um dann später gegenüber dem Finanzamt sich ordentlich vertreten zu lassen? Ja, das ist ein guter Punkt. Steuerberater einbeziehen im Transaktionsprozess. Also ich finde es eigentlich ganz gut, wenn er relativ frühzeitig dabei ist auf Verkäufer- und Käuferseite. Wie siehst du das? Wie werdet ihr eingebunden?
Die Einbindung erfolgt unterschiedlich, aber in der Regel schon sehr frühzeitig. Also ich würde auch empfehlen, so früh wie möglich, also am besten noch vorm Verkauf. Klar, wenn man jetzt ein unerwartetes Angebot bekommt als Verkäufer, dann kann man es vorher nicht machen, aber dann sollte man spätestens, wenn man sagt, okay, das ist interessant, Kontakt aufnehmen mit seinem Steuerberater. Oder es kann ja auch sein, dass man sagt, ich plane in 4, 5 Jahren mein Unternehmen zu verkaufen. Weil auch gerade über das Holding-Modell, was wir gesprochen haben, wenn ich jetzt sage, ich plane in 5 Jahren, mein Unternehmen zu verkaufen, dann können wir vielleicht noch Schritte einleiten, dass man vielleicht so 5/7 des Veräußerungsgewinns, das kann ja auch eine Menge ausmachen. Zum Beispiel, ich verkaufe mit 7 Millionen Gewinn, dann kann ich 5 Millionen Gewinn auch nur mit 1,5% versteuern, statt 27%. Das heißt, man sollte eigentlich immer, wenn geplant ist oder die Möglichkeit besteht zu verkaufen, direkt Kontakt mit dem Steuerberater aufnehmen. Als Verkäufer auf jeden Fall und als Käufer auch. Also es kann ja auch als Käufer wichtig sein, wie kann ich die Annuität leisten für mein Käuferdarlehen? Wie kann ich das machen? Da gibt es ja auch verschiedene Wege beispielsweise. Auch kaufe ich das als Privatperson, die GmbH, kaufe ich die über eine Holding? Und da kann es ja sein, wenn ich die über eine Holding kaufe, dass ich dann 25% mehr von meinem Gewinn habe, den ich in die Annuität stecken kann und somit 1/4 der Zeit mein Käuferdarlehen abgeleistet habe.
Genau, weil die Steuer, der Gewinn, der in der operativen GmbH entsteht, dann in die Holding relativ steuerneutral übertragen werden kann. Im Gegensatz dazu, wenn ich es als natürliche Person dann ausschütte, dann habe ich meine Kapitalertragssteuer, die ich zahlen muss.
Ja. Genau, es ist ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gewinn mache von 100.000 Euro und ich schütte mir den aus, also der ist ja dann schon, der muss ja erstmal in der GmbH versteuert werden und dann sage ich mal, es bleibt nach Abzug der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer 100.000 Reingewinn in der GmbH, dann kann ich ja, wenn ich die ausschütte in eine Holding, habe ich 1,5%, das heißt, ich kann 98.500 in die Finanzierung stecken oder ich schütte mir privat aus, dann kann ich nur noch ungefähr 74.000 in die Finanzierung reinstecken. Und dann ist es ja lukrativer, vielleicht das auch über eine Holding zu machen.
Ja, also wir merken es grundsätzlich, wenn ein guter Steuerberater, egal auf welcher Seite, Verkäufer- oder Käuferseite, mit dabei ist, dann funktioniert das schon sehr gut. Die Leute wissen, worauf sie sich einlassen, die Beratung ist gut. Und das freut uns natürlich auch im Transaktionsprozess, weil es einfach durchgängiger ist. Ist eine feine Sache. Ja, Lukas, ich glaube, wir haben alle Themen, die wir ansprechen wollten, angesprochen. Hast du vielleicht noch irgendeinen Tipp oder irgendwas, was du ergänzen möchtest?
Als Tipp würde ich allen mit auf den Weg geben, das, was ich eigentlich gerade schon gesagt habe. Also so früh wie möglich alle Personen, die wichtig sind für den Transaktionsprozess, einschalten. Also Steuerberater, derjenige, der den Prozess begleitet, hat ja auch die Kontakte. Das heißt, so früh wie möglich sich einfach professionell begleiten lassen, weil man dadurch viele Probleme sich ersparen kann und auch am Ende vielleicht viel Steuern sparen kann.
Es ist ja auch so, wenn der Hans Meier jetzt beschließt, sein Unternehmen zu verkaufen, kann er ruhig mit seinem Steuerberater sprechen. Die sind vom Berufswegen verschwiegen und die erzählen das nicht den Nachbarn oder sonst irgendjemanden. Und da ist ein Vertrauensverhältnis und das ist ganz wichtig, dass ihr entsprechend eingebunden wird.
Genau, es ist ja auch so, dass wir in der Regel das Unternehmen vielleicht schon von der Aufbauphase erkennen. Also vielleicht haben wir das 40 Jahre begleitet. Genau. Wir können einschätzen auch, wie der Prozess so ein bisschen starten kann, was er sich noch an professioneller Hilfe dann holen kann in Form sozusagen, dass du dann den Transaktionsprozess oder so begleitest, dass man seine Kontakte hat, wo man auch sagen kann, okay, da kennt sich jemand noch besser mit dem Wert der Firma aus. Also vielleicht der Herr Meier weiß ja vielleicht gar nicht, was die Firma, die er hat, wert ist. Deswegen ist es immer wichtig, dass man da einfach jemanden hat, der einen begleiten kann in Bezug auf die Zahlen, die man einfach kennt und die Kontakte vielleicht dann noch hat, um noch weiter zu unterstützen zu können.
Ja, das ist halt das Spezialistentum, was wir haben und was auch ganz gut ist. Ihr als Steuerberater, ihr kennt euch von der steuerlichen Seite aus, natürlich auch unternehmensberatungsmäßig seid ihr dabei. Und wir wissen, wo findet man Käufer, wo findet man gute Käufer. Wir können das so ein bisschen zusammenfassen. Wir kennen gute Anwälte, wir kennen Steuerberater, wir wissen, wo das Verkaufsobjekt entsprechend platziert werden muss. Und alle haben wir natürlich eins gemeinsam, wir sind sehr vertraulich unterwegs.
Definitiv. Also das ist ja vom Berufswegen schon so. Das ist, wie ich gesagt habe, der Arzt, wo der die Krankheiten nicht weitererzählt, die vielleicht ein Mensch hat. So erzählen wir die. Wir haben ja sehr, sehr vertrauliche Sachen von jedem Mandanten. Und da ist es selbstverständlich, dass gar nichts weiter, also nichts verlässt sozusagen die vier Wände der Firma. Das ist sozusagen klar.
Ehrensache.
Genau.
Lukas, vielen Dank. War top interessant. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Ebenfalls, danke dir.
So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.